Die ersten Kapitel über David schlagen eine völlig neue Seite in der Geschichte Israels auf. Während nach außen hin noch Saul regiert und seine Macht missbraucht, bereitet Gott im Verborgenen bereits den nächsten König vor. Ein unscheinbarer Hirtenjunge, von seiner Familie kaum beachtet, wird von Gott gesehen, ausgewählt und Schritt für Schritt geformt. In den Spannungen mit Saul und im Kampf gegen Goliath wird sichtbar, wie Gott das Herz eines Menschen tiefer prägt, als es jede äußere Qualifikation könnte. Wer Davids Weg aufmerksam betrachtet, entdeckt darin eine Linie, wie Gott auch heute Menschen vorbereitet, die ihm im Alltag, in Beziehungen und im Dienst wirklich nach seinem Herzen dienen. Von Gott erwählt, ein Herz, das Gott sieht, wenn Menschen übersehen. Die Geschichte setzt an einem dunklen Punkt ein, Saul ist von Gott verworfen, Samuel trauert, und über Israel liegt eine unsichtbare Leere. Mitten in diese Sackgasse hinein spricht Gott zu Samuel und öffnet eine neue Spur seines Handelns. Es heißt, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isä senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Gottes Weg beginnt nicht dort, wo Menschen applaudieren, sondern dort, wo sie nicht mehr weiter wissen. Während Samuel noch an der Vergangenheit hängt, ist Gott bereits unterwegs zu einem jungen Mann, den bisher niemand auf dem Schirm hat. Gottes Erwählung setzt nicht bei menschlichen Möglichkeiten an, sondern bei seinem eigenen Vorsatz. Schließlich war Gottes Vorbereitung an David, dem jüngsten der Söhne Isäs, vollendet. David war der achte Sohn, und in der Bibel steht die Zahl 8 für die Auferstehung. Im biblischen Sinn war David jemand in der Auferstehung, daher war er derjenige, den Gott gebrauchen konnte. In Bethlehem entfaltet sich dann eine stille, aber sehr scharfe Korrektur unserer Maßstäbe. Nacheinander zieht Isä seine Söhne an Samuel vorüber, die starken, stattlichen, naheliegenden Kandidaten. Samuel selbst ist zunächst beeindruckt von Eliab, doch Gott unterbricht seinen Eindruck, sie nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Mit diesen Worten legt Gott etwas frei, das durch alle Zeiten hindurch gilt, er bindet sich nicht an das Sichtbare, das Beeindruckende, die offensichtlichen Qualifikationen. Während 7 Söhne an Samuel vorbeiziehen und alle verworfen werden, bleibt einer draußen bei den Schafen, so unwichtig in den Augen der Familie, dass er für die gottesdienstliche Versammlung nicht einmal mitgezählt wird. Dieser Übersehene ist David, der Jüngste, der achte Sohn. In der Sprache der Schrift ist die 8 mehr als eine Zahl. Nach 7 Tagen beginnt der neue Tag, nach 7 Tönen der 8. Klang, 8 trägt den Charakter eines Neubeginns, eines Anbruchs jenseits des Gewohnten. So wird David zum Zeichen, dass Gott einen Anfang in der Auferstehung setzt, einen Anfang, der nicht einfach eine Verlängerung dessen ist, was bisher war. Saul repräsentiert das, was im Rahmen des Natürlichen möglich ist, groß, begabt, gefragt und doch innerlich von Gott weggezogen. David steht für einen Menschen, den Gott aus der Verborgenheit heraus ergreift, um mit ihm etwas qualitativ Neues zu beginnen. Gerade darin liegt Trost und eine stille, tiefgehende Ermutigung. Gottes Blick bleibt nicht an unseren Rollen, Bewertungen oder dem Echo anderer Menschen hängen. Er kennt das Feld, auf dem wir scheinbar allein unsere Schafe hüten, die Stunden, in denen niemand nach uns fragt, und die Jahre, in denen wir an den Rand gestellt scheinen. Aus Gottes Sicht sind diese unscheinbaren Zeiten nicht Leerlauf, sondern der Ort seiner Wahl. Denn der Herr sieht auf das Herz bedeutet nicht nur, dass er unser Inneres prüft, sondern auch, dass er unser Herz ehrt, wenn es sich nach ihm ausstreckt, selbst wenn niemand es bemerkt. Wer sich darin wiederfindet, darf im Licht von Davids Geschichte neu denken, Gottes Erwählung ist kein Zufallsprodukt und keine Belohnung für perfekte Leistung. Sie ist Ausdruck seiner freien Gnade und seiner souveränen Weisheit. In der Stille der Felder bereitet er Menschen zu, durch die er seinen Willen auf der Erde ausführen will, Menschen, die vielleicht von vielen übersehen werden, aber von ihm nie. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isä senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Denn ich habe ihn verworfen. denn nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Die Erwählung Davids lädt dazu ein, die eigenen, oft harten Urteile über Bedeutung und Wert zu relativieren und den Blick mit Gott zu tauschen. Wo die eigene Geschichte bruchstückhaft wirkt, wo Wege verborgen bleiben und Anerkennung ausbleibt, darf der Glaube sich auf den Gott stützen, der in Bethlehem den Übersehenen suchte. Wer im Verborgenen treu bleibt, steht nicht außerhalb von Gottes Plan, sondern mitten darin. In diesem Vertrauen wächst Gelassenheit gegenüber menschlicher Beachtung und eine leise Freude darüber, dass der dreieine Gott gerade dort anfängt, wo wir selbst kaum etwas sehen. Verborgen geschult, Demütigung, Dienst und der lange Weg Gottes. Nachdem das Horn mit Öl über Davids Haupt ausgegossen ist, öffnet sich keine glanzvolle Bühne, sondern der bekannte Weg zurück zu den Schafen. Zwischen Salbung und Thron liegen Jahre, in denen Gott fast unbemerkt an Davids Innerem arbeitet. Die Felder von Bethlehem werden zu einer langen, unscheinbaren Schule. Dort lernt David, Verantwortung für eine Herde zu tragen, nachts zu wachen, bei Gefahr nicht zu fliehen und sein eigenes Leben einzusetzen. Später erinnert er sich, Löwe und Bär griffen an, und er verfolgte sie, um ein einziges Lamm zu retten. Im Verborgenen wird eingeübt, was später vor aller Welt sichtbar werden soll, ein Herz, das nicht sich selbst, sondern die anvertraute Herde schützt, und ein Vertrauen auf Gott, das stärker ist als jede Bedrohung. Der Zorn und das verachtende Wort von Davids ältestem Bruder. Die Verse 28 bis 30 berichten vom Zorn und von den verachtenden Worten von Davids ältestem Bruder, der ihn verspottete und sagte, er hätte bei den wenigen Schafen in der Wüste bleiben sollen, um sich um sie zu kümmern. Er verurteilte David, indem er ihm Hochmut und Böses in seinem Herzen vorwarf. Diese stille Schulung auf den Weiden formt Davids Gottesbild. Zwischen Felswänden und Bachläufen reift der Mensch, der im Rückblick bekannte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Bevor er Hirte Israels wird, erfährt er Gott selbst als Hirten seiner eigenen Seele. Einsamkeit wird zur Schule des Gebets, tägliche Routinen werden zum Rahmen, in dem Lieder entstehen, die bis heute beten und trösten helfen. Es ist auffällig, dass Gott sich mit dieser langsamen, verborgenen Formung nicht beeilt. Er geht den langen Weg, weil ihm das Herz wichtiger ist als das Amt. So werden unscheinbare Aufgaben nicht zur Nebensache, sondern zu Werkzeugen seiner Erziehung. Dann führt Gott David in eine neue, nicht weniger anspruchsvolle Lernphase, an den Hof Sauls. Dort dient er, scheinbar unspektakulär, als Musiker und Waffenträger. Er soll den innerlich zerrissenen König durch sein Spiel erfrischen. Die Schrift fasst es schlicht, David kam zu Saul und trat in seinen Dienst, und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Gerade diese Nähe bringt David mitten in die Spannungen eines zerrissenen Systems. Saul schwankt zwischen Zuneigung und Eifersucht, zwischen Wertschätzung und mörderischem Neid. An Sauls Seite zu dienen, bedeutet für David, in einem Klima der Unberechenbarkeit treu zu bleiben. Gott benutzt diese schwierige Beziehung, um Davids inneren Menschen zu schärfen. Er lernt, sich nicht durchzusetzen, obwohl er der Gesalbte ist, er lernt, nicht zurückzuschlagen, obwohl er provoziert und verfolgt wird, er lernt, nicht zu manipulieren, obwohl sich Gelegenheiten bieten, den Widersacher beiseite zu schaffen. Wenn Davids ältester Bruder ihn verspottet und ihm Hochmut unterstellt, wenn Saul ihm Speere entgegenschleudert, steht sein Herz immer wieder neu vor derselben Frage, wird er seine eigene Ehre verteidigen oder Gott die Rechtfertigung überlassen? Gerade dort, wo er missverstanden, kleingehalten und gedemütigt wird, wächst eine Haltung, die Gott vertrauen kann, ohne ständig erklären und rechtfertigen zu müssen. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst, und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und es geschah, so oft der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, dann erquickte Saul sich, und es wurde besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Davids verborgene Schulung ermutigt, die unscheinbaren und spannungsvollen Bereiche des Lebens nicht nur als Verzögerung oder Ärgernis zu deuten, sondern als Teil einer größeren Geschichte, die Gott schreibt. Wo Routine, Missverständnisse oder schwierige Menschen den Alltag prägen, erwächst die Möglichkeit, Gott als Hirten neu zu erfahren und in seinem Charakter zu reifen. Der Blick verschiebt sich weg von der Frage, warum der Weg so lang ist, hin zu der leisen Gewissheit, dass der dreieine Gott gerade diesen Weg gewählt hat, um unser Herz zu formen. Aus dieser Sicht kann selbst eine schmerzhafte Phase zum Raum werden, in dem Vertrauen wächst und eine tiefere Gelassenheit reift. Bewährt im Vertrauen, der Kampf gegen Goliath und die Wirklichkeit des Glaubens. Der Tag, an dem Goliath in das Tal Ela hinabsteigt, macht sichtbar, was in Israels Herzen verborgen war. 40 Tage lang schreit der Riese seine Herausforderung hinauf zu den Reihen der Israeliten, und mit jedem Ruf wird die Angst größer. Sol und das Heer sehen denselben Mann, hören dieselben Worte, tragen denselben religiösen Namen, doch es fehlt die innere Wirklichkeit des Vertrauens. In diese gelähmte Situation tritt David nicht als Feldherr, sondern als Botenjunge, der Brot bringt. Was ihn von den anderen unterscheidet, liegt nicht in seiner Position, sondern in der Geschichte mit Gott, die in der Verborgenheit gereift ist. David wurde zu Sol gebracht, um ihm zu dienen. David spielte zu Hause die Leier, um Sol zu erfrischen, und er wurde auch Sauls Waffenträger. Sol gewann ihn sehr lieb. Als David den Spott Goliaths hört, entzündet sich in ihm kein verletzter Nationalstolz, sondern ein Empfinden für die Ehre Gottes. Er fragt, wer ist doch dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Seine Perspektive ist verschoben, er sieht denselben Gegner, aber er ordnet ihn in Beziehung zu Gott ein. Als Sol ihn warnt und seine Jugend betont, antwortet David nicht mit Selbstüberschätzung, sondern erinnert an konkrete Erfahrungen, Löwe und Bär, aus deren Klaue der Herr ihn errettet hat. Darauf gründet sein Vertrauen, der Herr, der mich aus der Klaue des Löwen und aus der Klaue des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Glaube erscheint hier nicht als vages Gefühl, sondern als geübtes Erinnern an Gottes Treue. Bemerkenswert ist, was David ablehnt. Sol legt ihm seine eigene Rüstung an, ehrbar, erprobt, menschlich gesehen vernünftig. Doch David legt sie wieder ab, er hat sie nie erprobt. Er kann nicht in einer fremden, auferlegten Stärke kämpfen. Stattdessen nimmt er seine Schleuder, 5 glatte Steine aus dem Bach und geht im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. In diesem Schritt zeigt sich die Wirklichkeit des Glaubens, nicht Abenteuerlust, sondern eine nüchterne Bindung an das, was Gott ihm persönlich anvertraut hat, und eine entschiedene Ausrichtung auf den Namen des Herrn. Der eigentliche Kampf vollzieht sich, bevor der Stein fliegt. David bekennt vor allen, dass der Ausgang der Schlacht nicht an Waffen und Größe hängt, denn der Kampf ist des Herrn. Damit verschiebt sich das Gewicht der ganzen Szene. Goliath bleibt groß, bedrohlich und gefährlich, aber er steht nun einem Gegner gegenüber, der nicht allein ist. Der Stein, der ihn trifft, ist Ausdruck eines Vertrauens, das Gott den Raum gibt, zu handeln. Davids Sieg bestätigt die verborgene Salbung und bewährt sein Herz im Feuer der Prüfung. Zugleich weist diese Geschichte über David hinaus auf Christus hin, auf den wahren Gesalbten, der als scheinbar Schwacher dem überlegenen Feind entgegengeht und ihn nicht mit Schwert und Speer, sondern durch Gehorsam und Hingabe besiegt. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, und sagte, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister erschlägt und die Schmach von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und David sprach, der Herr, der mich von der Klaue des Löwen und von der Klaue des Bären errettet hat, der wird mich auch von der Hand dieses Philisters erretten. Da sprach Sol zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Die Szene im Tal Ela lädt dazu ein, aktuelle Ängste und Überforderungen im Licht der bislang erfahrenen Treue Gottes zu betrachten. Wo ein Goliath unüberwindlich erscheint, können die kleinen, vielleicht längst vergessenen Geschichten seiner Hilfe neu ins Bewusstsein treten und dem Vertrauen Nahrung geben. Es geht nicht um spektakulären Mut, sondern um die nüchterne Entscheidung, sich im eigenen Maß, mit den eigenen 5 Steinen, auf den Namen des Herrn zu stützen. So wird der Kampf, der zunächst nur Angst auslöst, zu einem Raum, in dem Gottes Wirklichkeit neu erfahrbar wird und der Glaube stille Standfestigkeit gewinnt. Herr Jesus Christus, danke, dass du ein Gott bist, der im Verborgenen sieht, erwählt und vorbereitet, lange bevor andere etwas erkennen. Du kennst auch meine verborgenen Kämpfe, Demütigungen und Spannungen und machst sie zu einer Schule, in der dein Herz in mir Gestalt gewinnt. Stärke in mir das Vertrauen, das du in David gewirkt hast, damit ich in den täglichen Goliaths nicht auf Größe und Drohung schaue, sondern auf deinen Namen, deine Treue und deine Macht. Lass mich in jeder Phase, ob auf den stillen Feldern des Alltags oder in offenen Konflikten, erfahren, dass die Schlacht dir gehört und du deine Kinder nicht verlässt. Richte mein Herz neu auf deine Ehre aus, erfülle mich mit deinem Geist und lass aus scheinbarer Schwachheit dein Sieg und deine Herrlichkeit hervorleuchten. Bewahre mich davor, deine Gaben für mich selbst zu missbrauchen, und forme mich zu einem Menschen nach deinem Herzen, durch den dein Reich sichtbar wird. Amen.